meine sehr verehrten Damen und Herren und alle, die sich dazwischen definieren. Wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Hier ist wieder Popkunstseele mit Marco Michalczyk.
Völlig korrekt, so ist es. Wunderschönen
und
guten Tag.
Und Gofi Müller.
Ja, hallo.
Mein Name ist Jay und wir begrüßen heute einen wirklich langjährigen Freund, mit dem wir schon vor, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, Jason, das erste Mal, dass wir mit dir gesprochen haben, war bei Remix Live, glaube ich, in Düsseldorf oder so. Da haben wir zusammen mal eine Podcast-Aufnahme gemacht. Das muss irgendwie 2016 oder sowas gewesen sein. Also es ist auf jeden Fall schon urlange her. Also ich begrüße hier unseren guten Freund und Podcast-Kollegen Jason Liesendahl.
Moin zusammen, freue mich da zu sein.
Jawohl.
Toll. Sehr schön.
Also eine wirklich illustre, runde, alter, weißer Männer.
Korrekt. Ja, das stimmt. Manche sind auch schon älter.
Ja. Ich zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, ist schön. Jason, wir haben vor, wir haben gerade nochmal nachgeschaut, also wir haben im Sommer, im Juli 2024, haben wir schon mal mit dir ein Gespräch geführt bei Hossa Talk, unserem, ich sag jetzt mal, Mutterformat, also der Mutter aller post-evangelikalen Podcast. Und da haben wir über dein Buch gesprochen, Gott kann auch nicht alles. Und das ist ein Buch, wo du die Prozesstheologie zusammenfasst, erklärst, was das eigentlich ist und auch so ein bisschen sie beleuchtest, welche Stärken sie hat, welche Schwächen sie hat. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ihr Lieben, wenn ihr das nachhören wollt, was sehr sinnvoll wäre im Zusammenhang mit diesem Talk, das könnt ihr nachschauen bei hossa-talk.de. Gott kann auch nicht alles. Aus dem Juli 24, da findet ihr das mit Jason. Und dann haben wir beiden so ein bisschen noch hin und her uns Nachrichten geschickt, du und ich. Auch das war noch im Sommer 24, das ist schon ziemlich lange her. Und da habe ich gesagt, wie sehr ich mich über dieses Gespräch mit dir gefreut habe, dass es wirklich toll war, dass es auch wirklich Spaß gemacht hat, dein Buch zu lesen, das bei diesem fantastischen Verlag Ruach jetzt rausgekommen ist. Und das sogar auch der Marco lektoriert hat. Ne?
Ja. Ich glaube, wir haben da ja mal nachts, irgendwie auf dem Freakstock haben wir da nicht mal irgendwie in diesem Arthaus, da gab es so ein Kunstzelt.
Artland.
Im Artland. Ja. Da hat das, glaube ich, angefangen.
Ach, wirklich?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie zurechnungsfähig wir da noch waren, aber ich glaube, da hat es angefangen. Da haben wir über Kunst und Theologie gequatscht und da entstand die Idee, wir müssen mal was zusammen machen.
Ja, und genau, und es war dann auch nochmal sozusagen die Quintessenz unserer Sprachnachrichten hin und her. Du müsstest mal unbedingt zu uns in den anderen Podcast kommen, der damals noch Cobains Erben hieß. Und jetzt haben wir es endlich wahrgemacht, Jason.
Schön, anderthalb Jahre später.
Ja, und ja. Man kann ja auch noch sagen, letztes Jahr im Sommer waren ja Jay und ich und Jason bei einer Veranstaltung in Würzburg, wo Jason durchaus auch einen Talk zum Thema, ich sag mal, Theologie und Kunst oder sogar Prozesstheologie und Kunst gehalten hat. Ne? Also wir sind schon der Sache ein bisschen länger auf der Spur.
Ja, und ist es nicht so, Jason, dass ich dich dazu inspiriert habe zu diesem Thema? Ist das
definitiv.
Nicht so?
Definitiv.
Danke. Das wollte ich hier gerade mal festhalten.
Ja, haben wir das geklärt.
Genau. Gut.
Bevor hier nur noch Schokoladenstückchen hin und her gereicht werden, wollte ich kurz noch eine Ansage machen und zwar an die Hossacon erinnern. Wenn ihr euch heute zum ersten Mal hier einschaltet, wisst ihr noch nicht, was das ist. Wir treffen uns mit den Hossa-Talk-Hörenden vom 27. bis zum 29. März in Altenau im Harz, machen da sozusagen eine, man könnte sagen, eine große Sause oder auch eine schöne Tagung, wie man das auch immer benennen möchte. Auf jeden Fall gibt's ein schönes Programm und viel Zeit miteinander zu quatschen und sich zu vernetzen und tolle Dinge miteinander zu erleben. Wenn euch das interessiert, schaut einfach mal auf der Hossa Talk Homepage hossa-talk.de. Unter dem Reiter, gibt es eigentlich den Reiter Hossacon? Nee, ne? Das steht woanders, oder?
Nee, gibt's nicht. Ich war auch ganz gespannt, wie du diesen Satz zu Ende führen würdest.
Genau. Als ich das ansprach, sagte ich, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo das steht.
Also was auf jeden Fall hilft, ist, wenn ihr auf die Webseite geht, dann seht ihr schon das Banner auf der rechten Seite. Oder vielleicht unten, wenn ihr mit dem Smartphone dahin geht. Es kann auch sein, dass es dann ganz unten kommt. Wenn ihr auf das Bild jedenfalls klickt von der Hossacon, dann werdet ihr weitergeleitet zu der.
Also ich habe mal geguckt, wenn man Hossacon googelt, so das ist ja dieses Ding vor ChatGPT, dann ist der erste Treffer tatsächlich richtig.
Ah, gut, ja. Okay.
Oder so. So kann man es auch machen.
Ja, stimmt.
Und
ich
unter Termine
steht
es, glaube ich, auch. Sollte man also finden.
Genau. Auf jeden Fall freuen wir uns natürlich, wenn viele von euch dabei sind. So. Und die Plätze werden immer rarer. Also von daher.
Handelt schnell.
Genau.
Wenn ihr mit wollt.
So sieht's aus. So. Prozess, Theologie und Kunst. Was hat denn das eigentlich miteinander zu tun?
Ja, das ist genau die Frage. Also damals, als ich so begeistert war und gesagt habe, komm doch mal zu uns in den Podcast, da habe ich zu dir gesagt, Jason, als Künstler, der auch gläubig ist und der auch sich für Theologie interessiert, bin ich ganz schön angefixt von der Prozesstheologie, weil ich finde, dass es eine sehr gute theologische Erklärung liefert für das, was ich künstlerisch mache. Und das habe ich so bisher noch nicht entdeckt. Ich bin jetzt kein Theologe, ich bin jetzt aber auch nicht theologisch total unbeleckt. Also ich habe mich immer wieder mal so, nicht so systematisch, wie das Leute machen, die das wirklich studieren, aber als jemand, der sich interessiert, immer wieder mal so ein Stippvisiten in verschiedene theologischen Richtungen und so weiter, gab es da immer wieder mal Begegnungen mit Kunst oder so. Aber in der Prozesstheologie ist mir das zum ersten Mal so begegnet, dass Kreativität nicht nur ernst genommen wird, sondern dass Kreativität sogar ein Hauptbestandteil ist, um zu erklären, wer Gott ist, wie Gott handelt, wie dieses Handeln Gottes in der Welt zu verstehen sein könnte und wie sich die Welt, die von der Gottheit dann geschaffen worden ist, das auch wieder sich zu eigen macht und das selber auch weiterentwickelt. Das heißt, Kreativität ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, ist ein ganz wichtiger Faktor in der ganzen theologischen Denke der Prozesstheologie und das finde ich, das fand ich schlagend, das habe ich so noch nie erlebt. So. Und deshalb habe ich gesagt, ey, lass uns mal über Kunst reden. Ich habe dir dann so eine 9- oder 11-minütige Nachricht geschickt, wo ich dir alles sehr ungeordnet um die Ohren gehauen habe, was mir dazu alles einfällt. Aber das hat bei mir ganz, ganz viele Sachen getriggert, so, was ich in deinem Buch gelesen habe und worüber wir auch gesprochen haben. Und dann, kannst du es verstehen eigentlich? Kannst du es nachvollziehen, dass mich das so angedenkst hat?
Ja, mir ging es ja andersrum. Also es hat mal eine Situation gegeben, ich weiß nicht, Podcast oder ob wir da mal persönlich drüber gesprochen haben. Da hast du, Gofi, über dein Buch Huchting gesprochen, meine ich. Hm? Und du hast über den Prozess erzählt, wie du das geschrieben hast und wie dann die unterschiedlichen Figuren sich entwickelt haben. Und dann hast du irgendwann mal gesagt, dass da so bestimmte Entwicklungen von den Figuren, die überhaupt nicht gefallen haben. Mhm. Und du wolltest es verändern, aber es hat nicht geklappt.
Ja.
So, also die Allmacht des Autoren hast du da als nicht vorhanden wahrgenommen. Also du wo man ja eigentlich sagen müsste, meine Güte, du kannst doch schreiben, was du willst. Also du kannst, wenn du willst, kannst das Ding einfach weg und so. Du hast ja eigentlich die absolute Macht, könnte man sagen. Du hast gesagt, nee, das funktioniert
nicht.
Genau,
und ich hätte auch sozusagen so wie so eine Nuklearbombe sozusagen, kann ich immer noch eingreifen und irgendwas verändern, aber das wäre zu zerstörerisch in dem Fall. Also genau, der Prozess, der sich da entwickelt, der nimmt eine Eigendynamik an und ich kann nicht mehr einfach ohne weiteres eingreifen, wie ich will, ohne dabei nicht wahnsinnig viel kaputt zu machen. Deshalb, wenn ich das Ganze erhalten möchte, muss ich dem Prozess folgen, sozusagen. Und da muss ich mich dem auch unterordnen, auch als Autor. Genau, ja, das war die Erfahrung, genau, von der ich hier.
Genau, in der Prozesstheologie gibt es diesen wichtigen Begriff Creative Transformation. So ein bisschen dreht sich da fast alles in der Prozesstheologie drum. Und als du mir diese Geschichte erzählt hast, war für mich eigentlich klar, so da ist eine sehr, sehr gute Verbindung oder zumindest das, was du da erzählt hast, veranschaulicht das wunderbar, was in der Prozesstheologie unter Prozess verstanden wird. Ha. Eben das, ja, dass es so eine gewisse Eigendynamik hat, wo die unterschiedlichen Akteure, die daran beteiligt sind, auch ein Zutun haben. Aber es gibt eben nicht dieses eine Wesen, nennen wir es Gott, das den kompletten Prozess kontrolliert und im Alleingang steuern kann.
Aha. Ja, sondern bevor wir quasi jetzt quasi schon so tun, als ob jeder wüsste, was die Prozesstheologie ist, können wir einfach mal für die, die vielleicht dein Buch seltsamerweise noch nie in den Händen hatten oder auch unseren Hossa Talk mit dir nicht gehört haben, einfach nochmal kurz zusammenfassen, was die Prozesstheologie will und was sie in groben Zügen aussagt und wo sie sich vielleicht auch unterscheidet von anderen theologischen Denkspuren.
Also es gibt da, glaube ich, sehr viele Richtungen, von der man da anfahren kann. Ich wähle mal folgende. Ich würde sagen, die Prozesstheologie macht es ein bisschen anders als häufig andere Theologien, die nämlich so ein fertiges Bild haben, so eine fertige Vorstellung, fertige Lehrsätze, Dogmen, nenn es wie du willst. Und dann wird das versucht, auf die Wirklichkeit drauf zu packen. Und manchmal knirscht's. Häufiger. Die Prozesstheologie beginnt, glaube ich, genau andersrum. Die guckt sich die Wirklichkeit an und versucht dann daraus abzuleiten, was können wir über Gott und Welt und so weiter wissen. Also diese Realitätskompatibilität, wie das manche nennen, habe ich bei Julia Enzin gelesen, sehr schöner Begriff. Da geht es eigentlich los. Und das bedeutet aber dann auch, dass man, wenn man die Welt beobachtet, dann würde man davon ausgehen oder dann kommt man vielleicht zu dem Schluss zu sagen, hier gibt es ganz, ganz viele Akteure, ganz, ganz viele unterschiedliche Kunstschaffende vielleicht. Also alle schaffen ein Stück weit, werkeln ein bisschen an dieser Wirklichkeit mit. Und deswegen ist es so ein großes Netzwerk, was diese Welt ausmacht. Die Prozesstheologie ist sehr, sehr organisch und deswegen vielleicht so die wichtigste Erkenntnis über Gott ist dann, Gott ist Schöpferin, Gott ist Schöpfer und das bedeutet aber, Gott ist im Prozess mit dieser Welt und Gott ist aber dann eben nicht allmächtig in dem Sinn, dass Gott in dieser Welt alleine die Dinge in irgendeine Weise lenken kann. Sondern Gott ist immer in Kooperation tätig. Das, was hier in dieser Welt passiert, die Weltgeschichte, das ist ein Prozess, wo auch Gott sich einlässt und am Ende entsteht was, was man aber vorher noch nicht so ganz absehen kann. Das ist alles so ein bisschen ein offener Prozess. Die Zukunft ist offen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt in der Prozesstheologie. Und es hat eben viel mit Kreativität, mit Inspiration zu tun. Also die Idee, dass Gott, dass dieser Prozess nicht völlig wirr und chaotisch ist, sondern dass es auch eine Form von, ja, vielleicht Schönheit gibt, weil Gott diesen Prozess inspiriert, weil Gott lockt und mit Überzeugungskraft dazu beiträgt, dass diese Schöpfung sich in eine gewisse Richtung entwickeln kann. So, vielleicht das mal als so ein paar Kernideen.
Ich finde, wenn man das so hört und das, was du davor über den Entstehungsprozess von Goffis Romanen gesagt hat, dann verstehe ich sofort, warum das eine irgendwie was mit dem anderen zu tun hat und warum das irgendwie interessant ist. Weil ich glaube, jeder, der mal irgendwie was Fiktionales geschrieben hat, der kennt das auf eine Weise schon, ne? Also man hat irgendeine Ausgangsidee, mit der man startet und man hat vielleicht sogar eine Idee, wo das hin soll. und stellt dann aber beim Schreiben fest, diese Figuren, die fangen irgendwie so ein bisschen an, so ein Eigenleben und eine Eigengeschichte und Identität zu bekommen. Und möglicherweise kriege ich die gar nicht mehr ohne weiteres dahin, wo ich die eigentlich ursprünglich hinhaben wollte, so bei meiner ersten Idee. Ne? Das heißt, obwohl ich natürlich auf eine Weise sowas wie die absolute Kontrolle darüber habe, habe ich sie aber doch gleichzeitig nicht, weil die Figuren anfangen irgendwie in der Art und Weise, wie ich sie anlege und wie ich sie konzipiere, doch auf einmal so eine innere Logik zu entwickeln, dass sie irgendwie dem nicht mehr so ganz folgen. Ne? Und das finde ich jetzt irgendwie toll. So von dem, was du beschrieben hast, klar, ich könnte natürlich die Seite rausreißen, alles zusammenknüllen und sagen, ich mache das jetzt so lange, bis die Figur gefälligst das macht, was ich möchte. Aber im seltensten Fall ist das eine gute Idee, ne? Weil ganz viele auch namhafte Autorinnen und Autoren, die übers Schreiben was erzählen, sagen, eigentlich ist das, darin liegt eigentlich gerade die Magie, ne? Also selber auch sich ein bisschen davon überraschen zu lassen, wo einen das dann hinführt. Und ich finde, da gibt es also ganz viele Parallelen, die aus der Prozesstheologie gerade auf so einen Prozess des Schreibens, aber wahrscheinlich stimmt das auch fürs Malen und fürs, keine Ahnung, fürs Filmemachen und alles Mögliche, die sich darauf anwenden lassen.
Und mir fällt so gerade noch ein, darf ich nur, weil es dazu passt, quasi zur Prozesstheologie, wenn man dann als Autor seine Figur, aber die sich sträubt, dahin zu gehen, wo man will, dass sie hingeht. Ne? Also man hat ja eine Idee, wo die hin soll. So. Und man merkt als Autor, die sträubt sich aber, weil das passt nicht zu ihr. Die, ne? Ich habe ja auch schon Belletristik geschrieben. Oder die will woanders hin. Die geht woanders hin. So. Dann hast du, entweder musst du mit der Figur gehen und die machen lassen, was sie will. Oder du musst sie als Autor eben locken. Du musst irgendwelche Dinge schreiben, irgendwelche anderen Figuren bringen, die sie dann doch dazu bringt, das zu tun, was du als Autor möchtest, dass sie tut. Und das wäre dann sozusagen im Vergleich oder in der Prozesstheologie das göttliche Locken, was ja sozusagen versucht, uns die Figuren zu überzeugen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. So, ne?
Und die Frage ist ja an der Stelle, ist das mehr als eine Metapher? Ne? Also ist das nur eine interessante Parallelität, eine interessante Gleichzeitigkeit? Oder liegt dieser Erfahrung in dem Schreibprozess vielleicht irgendwas Tieferes zugrunde, was man da dann nur quasi so am eigenen Leib mal spürt als kreativer Mensch?
Ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur eine Metapher, sondern ich glaube, das sind dieselben Gesetzmäßigkeiten, die sowohl in der wirklichen, also in unserer Wirklichkeit passieren, wie in der fiktiven Geschichte. Weil wenn du etwas ins Leben rufst oder wenn etwas entsteht, folgt das eigenen Gesetzmäßigkeiten, die dann für dieses Ding oder für diesen Charakter gelten. So. Ich finde das ganz interessant. Ich beschäftige mich gerade sehr oberflächlich mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Und das hat ganz, ganz viele Parallelen. Systeme bilden ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten heraus, denen sie folgen. Und die sind von außen nicht ohne weiteres zu beeinflussen. Das heißt, das Locken, von dem du gerade gesprochen hast, Jay, von dem ja auch die Prozesstheologie redet, das Locken Gottes sozusagen, das ist der Versuch, diesem Ding seinen Gesetzmäßigkeiten gemäß irgendwie sie vielleicht in eine bestimmte Richtung zu locken. Ist aber nicht gesagt, dass das wirklich Erfolg hat. Ne?
Genau.
Der Ausgang ist offen sozusagen. Selbst für den lockenden Gott in dem Fall ist der Ausgang offen. Es muss ein Locken sein, das den Gesetzmäßigkeiten entspricht. Ne? Bei dem fiktiven Charakter wäre das, du musst irgendwas schreiben, wo dann dieser fiktive Charakter sagt, oh ja, okay, gut, ich helfe der Großmutter heute doch mal irgendwie so. Und dann müsste es aber wirklich überzeugende Gründe geben, warum dieser Charakter das tut, auf der Grundlage der eigenen Gesetzmäßigkeiten, die du in ihm angelegt hast. Ne? Und wenn du aber gegen diese Gesetzmäßigkeiten handelst, dann wäre das eben kein Locken mehr, sondern dann wäre das ein Bruch. Du wirst das System, das der Charakter ist, dann in dem Fall sogar kaputt machen. Ne? Und ich bin davon überzeugt, dass es sowohl im Schreiben wie auch im Malen, wie auch in der, keine Ahnung, Architektur wie auch in der Schöpfung, wenn wir jetzt mal wirklich von der Schöpferin ausgehen, was wir ja als gläubige Menschen tun, müssten wir ja nicht, aber gehen wir jetzt davon aus, das hat Parallelen. Denn da entstehen dann eben auch in der geschaffenen Schöpfung wieder Organe, Systeme mit eigenen Gesetzmäßigkeiten, die folgen den eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und jetzt kann die Schöpferin versuchen, den Gesetzmäßigkeiten entsprechend vielleicht einzugreifen und zu leiten und zu locken. Aber der Ausgang ist nicht gewiss. So. Also ich würde sagen, das ist wirklich genau dasselbe und das ist keine Metapher.
Ich muss ja sagen, als du mir das damals erzählt hast, Gofi, ein Teil von mir hat gesagt, du hast so eine Waffe, ganz ehrlich. Ja.
Setz dich mach halt dich nicht so wichtig. Jetzt finde ich so eine Mythen.
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Das ist
das andere in der Schreibblockade und du sagst, da bleib. Also, keine Ahnung. Ja, genau. Ich muss sagen, ich habe früher mal in einer Band gespielt und da habe ich eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung gemacht. Und das hat mir geholfen, dann auch zu sagen, okay, der Gofi, der wird da schon einen Punkt haben. Das wird schon so gewesen sein.
Ja.
So das war tatsächlich so eins der ersten Lieder, die ich selber da auch mit dann geschrieben habe. War irgendwie, ich hatte eine Idee auf der Gitarre und habe das vorgespielt. Und wie das so ist, so die Band war so, ja, okay, probieren wir mal aus. Und dann haben die da eben irgendwie sowas gemacht und weiß ich nicht. So, wir haben meistens immer abends geprobt und dann, die haben sich wirklich Mühe gegeben, muss ich sagen. Also, die zwei Sängerinnen, die sind irgendwann dann in die Dusche gegangen und haben da irgendwie versucht, was zu singen und so. Und
also, weil es da gut klingt in der Dusche.
Ja, ich glaube, weil das der einzige Raum in
oder
dem...
Oder haben die dann geduscht, die Sängerinnen?
Ja, ich glaube, dass... Ich vermute nicht, aber
was war das für eine
ich glaube,
Band?
Es ging mehr darum, da hatten die dann Ruhe. Und jedenfalls, wir haben da gemacht, es ging irgendwie bis 1 Uhr nachts. Und um 1 Uhr nachts war dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, weißt du was, ganz ehrlich, das wird heute nichts mehr. Packen ein, der Bassist packt seine Gitarre ein die anderen Keyboard und so packen alle ein. Und der Schlagzeuger wollte dann auch irgendwie das Drumkit da zusammenräumen. Und so aus Frust macht er dann aber eben noch so ein Fill-in ganz am Ende. Und das war dann Zufall, weil ich habe dann einfach nur noch mal ein einziges Mal diesen Riff gespielt. Und dann war das so ein Klickmoment, wo man eben gemerkt hat, okay, da passt jetzt gerade was zusammen. Und dann sie gesagt, ja, mach das nochmal. Und dann hast du gemerkt, alle haben aufgehört zusammenzupacken und haben das gehört und haben es dann aber gefühlt, haben dann gemerkt, okay, da passiert gerade was. Es war 1 Uhr nachts, die Leute hatten echt keinen Bock mehr. Da. Aber dann hast du gemerkt, okay, die haben alle nochmal ausgepackt, alle nochmal angemacht und dann war der Song innerhalb von einer Viertelstunde fertig.
Ja.
Und das ist es, glaube ich, dass, ja. Dass wenn du merkst, da, also das kannst du ja nicht erzwingen. Du kannst irgendwie eine ganze Nacht da dann rumdoktern, aber irgendwann passiert dann irgendetwas, was total unverfügbar ist. Und prozesstheologisch wäre jetzt eben diese Idee, dass auch Gott bestimmte Dinge, also diese Creative Transformation nicht erzwingen kann. Sondern Gott kann auch nur sich in diesen Prozess reingeben, in diese Band und kann locken, kann inspirieren, die Ideen reingeben. So, aber vielleicht ist das, was wir Evolution nennen, genau das, diese zufälligen, scheinbar zufälligen Momente, wo es irgendwie Klick macht und dann entsteht etwas, was wirklich neu ist. Weil in der Entwicklungsgeschichte sind ja ein paar Dinge, wo man sagen muss, okay, das ist schon ziemlich wild. Also nicht nur, warum gibt es überhaupt etwas, und nicht nichts, aber auch, wieso gibt es sowas wie Leben? Wieso gibt es sowas wie Bewusstsein? Das sind für mich alles so diese Momente, wo es irgendwie Klick gemacht hat, wo etwas entstanden ist in einer Co-Kreativität, was größer ist als das, was vorher da war.
Ja, das beinhaltet ja, also was die Prozesstheologie ja stark macht, ist, dass Gott mit der Schöpfung quasi zusammenarbeitet, ne? Also es findet ja ein Dialog statt. Also dann ist Gott sozusagen die Schöpferin und die Schöpfung ist es, Ding, an der sie arbeitet, und das die die Beschaffenheit dieses Dinges hat eben gewisse Gesetzmäßigkeiten. Aber das Ding, das ist ja nicht einfach nur ein Ding, das lebt ja in dem Fall dann auch. Hm. Also es ist ja so eine, also die Kooperation, das ist ja das Wichtige dabei, ne? Und das kannst du in der künstlerischen Arbeit ja auch erleben. Also jetzt bei eurem Beispiel, jetzt hat der Song nicht plötzlich gesagt, spiel mich irgendwie anders oder so. Aber trotzdem kommst du in dieses rein, was man so Flow nennt,
ja,
plötzlich. Es ist diese eine Idee, die plötzlich dich so auf die, an den Haken nimmt und sagt, okay, ich wollte eigentlich die ganze Zeit in diese Richtung. Ihr wart nur einfach zu blöd, das den ganzen Abend lang zu merken. Aber jetzt endlich, nachdem ihr alle anderen falschen Möglichkeiten ausprobiert habt, lasst uns doch mal das hier machen. Schade, dass ihr erst jetzt draufkommt. So ein bisschen wirkt das, finde ich. So.
Naja, ist es aber nicht so, also wenn man jetzt über künstlerische Prozesse nachdenkt. Also, wie gesagt, ich finde schon auch, dass das eigentlich für jede Kunstform gilt. Das, womit du arbeitest, also als Künstler, das hat immer auch ein Eigenleben. Ne? Ihr kennt ja alle die berühmte Geschichte von Leonardo da Vinci, der irgendwie, keine Ahnung, wie viele Monate irgendwie nur so einen Marmorblock angestarrt haben soll, um dann diese Davidsstatue dort rauszuholen, quasi. Oder Stephen King sagt, dass wenn er Geschichten schreibt, ist das wie ein Archäologe. Also er legt die schon vorhandene Geschichte quasi mit dem Pinsel frei. Hm. So beschreibt er seinen Schreibprozess. Also die Geschichte ist quasi da und er versucht sie ins Leben zu schreiben, so in die Realität zu schreiben. Und ich will damit nur sagen, auch wenn ich daran denke, wenn wir, genau wie du sagst, Songs geschrieben haben mit Super 2, Texte und auch Songs, dann ist es, die haben eine, also das, womit du arbeitest, hat ein Eigenleben. Man kommt nicht einfach hin und knallt irgendwas auf den Tisch, sondern das, woran du arbeitest, arbeitet auch an dir und mit dir. Mhm. Ne? Also das ist nicht, Kunst entsteht, selbst wenn du ganz alleine in deinem Atelier sitzt, ist immer Beziehung. Also du gehst als Künstler eine Beziehung zu deinem Werk ein und das Werk auch im Grunde eine Beziehung zu dir. Also ne, ich glaube, das lässt sich nicht trennen. Es ist immer Kooperation, tatsächlich. Also das, was die, würde ich für den künstlerischen Prozess auf jeden Fall sagen. Das ist nicht, man denkt sich das nicht einfach nur aus. Das stimmt einfach nicht. Sondern irgendwie, irgendwas passiert da, was ich nicht anders benennen kann, weil natürlich lebt die Leinwand ja nicht. Die kann nicht sagen, hey, mal mich mal so oder so. Und trotzdem sagt sie es auf irgendeine Weise. Ja.
Ja, die Leinwand ist vermutlich ja auch nicht der Kooperationspartner. Also es ist ja irgendwas anderes. Die Leinwand ist hinterher der, weiß ich nicht, der Träger von dem, was da passiert.
Ah, okay.
Mhm. Ah, das ist interessant, ja. Also man hört von Malern immer wieder und Malerinnen natürlich auch, dass die Farbe macht, was sie will. Mhm. Da gibt es sowas, so dieses, das Material, mit dem du arbeitest, du denkst dir irgendwas aus, du hast einen Plan, du möchtest gerne in eine ganz bestimmte Richtung gehen und das hört man immer wieder, es klappt ganz, ganz selten. Es wird einfach nicht genauso, wie du das willst, sondern die Farbe verhält sich irgendwie anders. Und dann musst du eigentlich sozusagen mit der Frustration klarkommen, dass es nicht ganz genauso ist, wie du das mal ursprünglich wolltest. Und aber es wird dann gut, wenn du da mitgehst. So. Und dann eben das, was die Farbe macht, sozusagen als gewollten Unfall sozusagen annimmst und sagst, okay, dann machen wir es halt so. Mal gucken, was passiert, wenn wir es so machen. Also das heißt, da kommt auch so eine gewisse Zufälligkeit vielleicht rein oder so. Oder eben so eine Eigendynamik, die in der Arbeit mit dem Material eben passiert. Ja, was auch wieder, also ich meine, es ist schon verrückt, wenn wir sagen, das Ganze beschreiben wir jetzt von der Theologie her kommt, ne? das ist das Besondere an der Prozesstheologie. Wir sind ja alle irgendwie auch mit theologischen Ideen und so weiter aufgewachsen und wir haben da ja eine ganz, ganz andere Theologie kennengelernt. Also da war der Gott, war der Allwissende, Allherrschende, Allmächtige und der wusste immer hundertprozentig genau, wie Dinge passieren. Ne? Der Gott der Prozesstheologie ist halt dem Künstler oder der Künstlerin sehr viel näher, wo der sagt, hups, na gut, okay, dann halt so. Und das ist eigentlich ein völlig anderer Gott, könnte man fast denken, oder? Als der, den wir, der uns so erklärt worden ist, oder seht ihr das anders?
Ja, ich denke mir halt, dass es auch unterschiedliche Arten gibt, Kunst zu verstehen. Also jetzt mal ganz banal gesagt, es gibt Mal nach Zahlen. Ja. Da hast du eben eine Form vorgegeben, du musst die eben nur noch umsetzen. Scheißegal, ob die Farbe macht, was sie will, die muss dann halt machen, was sie soll. Ich glaube, das gibt es ja auch in allen möglichen Literaturformen und so weiter, dass man eben sehr starre Gesetzmäßigkeiten hat, wo man sagt, also das muss so sein. Ein Gedicht muss die und die und die Merkmale erfüllen. Und ja. Das entwickelt sich ja auch ein Stück weit, weil viele Kunstformen da offener werden mittlerweile. Und ich merke, dass das auch sehr stark korrespondiert mit, also wenn Glaube zum Beispiel als das Ausfüllen von einem Plan ist, der eben vorgegeben worden ist, dann hat man eben auch dieses Schöpferbild, da ist die fertige Idee Gottes und du musst dann jetzt einfach nur noch das umsetzen und das ist dann Leben.
Genau.
Und ich glaube, da ändert sich halt, oder zumindest so bei uns hat sich da hingehend was verändert.
Also ich würde immer sagen, es gibt einfach verschiedene Brillen, durch die man gucken kann. Und die können Verschiedenes. Ne? Also so in der Theologie, wenn du durch eine Brille guckst, in die Gott wahnsinnig allmächtig ist, dann kann diese Brille dir eine große Sicherheit geben. So, ne? Das kann diese Brille. Die wird an manchen Stellen des Lebens halt sehr, sehr unscharf, weil das Leben schwer verständlich wird oder Gott schwer verständlich wird, weil Gott einfach Dinge macht, anscheinend Strippen zieht, die schwer zu ertragen sind. So. Die Prozesstheologie ist eine Brille. Also für mich sind das alles nur Brillen. Ich glaube weder an das eine noch ans andere, sondern es sind für mich Möglichkeiten, mir die Wirklichkeit anzugucken und mir Gedanken darüber zu machen. Und die Prozesstheologie hat die Stärke, dass sie eben diesen Prozess stark macht und dich als Individuum voll mit reinholt und du sagst, wow, ich bin angesprochen, mit Gott die Welt zu verändern oder als Künstler eben nicht malen nach Zahlen zu machen, sondern wirklich etwas zu kreieren und so. Genau, und eine Schwäche wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, aus biblischer Sicht, ich sag's mal, dass du ein bisschen Schwierigkeiten mit der Eschatologie kriegst, wo du normalerweise sagen kannst, der Herr kommt und wenn er nach 2000 Jahren noch nicht da war, dann er kommt, ja, so. Mhm. Und das kann die Prozesstheologie nicht mehr sagen, weil das einfach nicht fest, also weil es nicht sagbar ist, weil man nicht weiß, wo die Wirklichkeit hingeht. Genau, so. Also einfach nur mal so um die unterschiedlichen Stärken und Schwächen dieser beiden Brillen und wahrscheinlich könnte man auch noch ein paar andere Brillen der theologischen Gottes, also Gott zu denken, nennen. Gibt ja noch mehr Möglichkeiten als nur diese beiden.
Ich habe übrigens mal die Stelle gerade gefunden von dir, ja, sondern aus dem Buch, da schreibst du mit dem Mal nach Zahlen, ne? Gott möchte uns inspirieren, damit wir selbst gute PoetInnen unseres Lebens werden. Das Leben ist kein Malen nach Zahlen. Wir sind vielmehr eingeladen, in einen kreativen Prozess einzusteigen, dessen Verlauf wir entscheidend mitbestimmen sollen. Was mir daran gefällt, ist wieder dieser kreative Gedanke. Und dann ist es plötzlich nämlich, wenn du das so denkst, auch gar nicht mehr nur Gott, die kreative Instanz sozusagen, sondern wir, also der Mensch auch, ne? Der Mensch ist genauso eingeladen, dazu aufgerufen, künstlerisch, kreativ, innovativ das Leben zu leben und das Schönste und Beste daraus zu machen. Also das finde ich, das gefällt mir auch sehr gut. Ja.
Ich wollte nur aus Berufsehre kurz was ergänzen. Das es führt aber eigentlich nirgendwo hin, aber es fiel mir gerade ein, weil ich finde, das Äquivalent von Malen nach Zahlen in der Lyrik ist natürlich nicht einfach nur eine lyrische Form. Und das, die Analogie zur Prozesstheologie wäre dann nur eine freie Form. Ich finde, passt das auch sehr gut so zum Leben und zum Erleben, wenn du sagst, du hast hier eine Sonettform, die ist eigentlich wahnsinnig starre, aber mach was damit, ne? Also die gibt schon relativ viel vor, die gibt dir hier so einen Rahmen, aber den kann man brechen und mit dem kann man spielen und innerhalb von diesem Rahmen kannst du im Grunde machen, was du willst und das alles auch neu erfinden. Ich würde natürlich jetzt wiederum auch nicht gerne mein ganzes Leben lang als Lyriker nur Sonette schreiben, ne? Aber das ist nochmal was anderes als mal nach Zahlen, finde ich, weil du hast zwar einen Rahmen, aber innerhalb von diesem Rahmen kannst du machen, was du willst. Du hast auch jetzt nicht diese Kästchen, die dir irgendwie schon, du hast auch noch nicht das fertige Bild, ne, was du nur noch bunt machen musst, sondern das musst du schon noch selber erschaffen und irgendwie mit Leben und mit Inhalt und mit Dingen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger
ist
Punkt.
Egal. Ist ein Abschweif.
Naja, also in der Prozesstheologie spricht man da von Flux und Permanenz. Flux, eben dieses bewegliche, kreative, und Permanenz heißt, es gibt schon auch Strukturen, die da sein müssen, weil sonst funktioniert das nicht. Also sonst hast du eben Chaos. Du brauchst gewisse Strukturen. Und in der Prozesstheologie bindet man das auch wiederum an Gott an, weil man sagt, Gott ist auch beides. Also Gott ist dipolar, sagt man da. Und damit meint man, es gibt bestimmte Eigenschaften Gottes, die sind fest, die sind permanent. Das ist Gottes Treue, Gottes Liebe, Wohlwollen, Gerechtigkeit, so verschiedene Eigenschaften, die man als Attribute Gott zusprechen kann oder die man bei Gott da verortet. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch im Gottesbild eine große Flexibilität. Gott wird da verstanden als ein sympathisches Wesen. Und damit ist gemeint, Gott fühlt mit. In vielen Theologien ist Gott ja so ein vollkommenes Wesen. Und da muss ich eine Schleife drehen, weil die ist, glaube ich, für manche vielleicht auch hilfreich. Also die Idee der Vollkommenheit würde sagen, du kannst Gott nichts hinzufügen, weil Gott ist allwissend, Gott beinhaltet alles. Und die Herleitung ist die, dass man sagt, naja, Gott ist perfekt, Gott ist vollkommen. Wenn man Gott etwas hinzufügen könnte, würde das ja bedeuten, Gott war vorher nicht im vollkommenen, perfekten Zustand, sondern da hätte es vorher eine Art von Mangel gegeben. Also wie sollte sich ein Gott verändern? Ein perfektes Wesen kann sich nicht verändern. Weil entweder wäre es eine Verbesserung, dann war es aber vorher nicht ein perfekter Zustand, oder es ist eine Verschlechterung und dann hätte man auch keinen perfekten Zustand mehr. Also sagt man, Gott ist eigentlich ein unveränderliches, perfektes Wesen. Das ist so die klassische Sicht, die klassische Gotteslehre. Das hat tatsächlich weitreichende Konsequenzen. Also wenn das so wäre, also wenn man sagen würde, Gott ist vollkommen, Gott verändert sich nicht, dann würde das zum Beispiel bedeuten, dass Gebet völlig sinnlos ist. Weil du kannst mit deinem Gebet nichts hinzufügen. Und Theologien, die so diese Vollkommenheit Gottes und Unveränderlichkeit Gottes sehr stark betonen, die sagen das auch. Ja, Gebet, das macht Gott jetzt nichts, weil Gott ist davon nicht affektierbar. Gott ist unberührbar. Und wenn man dann fragt, ja, warum soll man denn doch beten? Ja, weil Gott das halt sagt. So, deswegen betest du halt. Und in der der Spurgeon zum Beispiel war einer, der das sehr stark auch so gemacht hat. Oder in vielen calvinistischen Theologien ist das, John Piper zum Beispiel, habe ich früher sehr viel gehört. So, die würden das so sagen. Und dagegen sagt die Prozesstheologie, nee, Gott ist ein dipolares Wesen. Es gibt also unveränderliche Wesenseigenschaften, aber Gott geht eigentlich mit uns durch die Zeit. vergleichbar, aber nicht völlig identisch, weil Gott geht durch die Zeit und nimmt alles an Erfahrungen auf, was die Schöpfung an Erlebnissen, an Fühlen erzeugt. Und das ist eben anders als, also wir leben, wir haben einfach unser Erleben, aber Gott hat ein größeres Erleben. Und da steckt eigentlich was Größeres hinter, nämlich die Idee, dass die Welt der Körper Gottes ist. Das ist ziemlich abgefahren. Auch da gehen wieder viele, viele Fächer auf, aber da wird eben gesagt, Gott und Welt sind so verbunden wie zum Beispiel der menschliche Geist und der menschliche Körper. Und da gehe ich jetzt nochmal kurz auf, Jay, was du sagst. Offene Zukunft, kann Jesus wiederkommen? Das kann die Prozesstheologie schon sagen, aber anders. Die Prozesstheologie würde eben sagen, die Wiederkunft Christi ist, wenn der Leib Christi, wenn der Körper Christi, wenn der Körper Gottes in dieser Welt sichtbar wird. So, also mit anderen Worten, immer da, wo der Charakter Gottes verkörpert wird, da ist eigentlich Wiederkunft Christi.
Ja, schon klar. Das ist ja auch ein Move, den die liberale Theologie gerne macht. Du hast halt damit trotzdem kein Eschaton, ne? Also kein jetzt wird die Welt auf links gedreht und das Friedensreich beginnt, sage ich jetzt mal platt. Das, was du in der jüdischen und urchristlichen Hoffnung schon deutlich ausgedrückt siehst, ne? Also man kann das so formulieren, aber das ist nicht dasselbe. Also es sind zwei verschiedene Dinge, über die man dann redet. Auch wenn man es
also
gleich...
Also zwei unterschiedliche Verständnisse. Ne?
Auch wenn man es gleich nennt, meinetwegen. Ne? Ja. Genau.
Ja. Und da fehlt aber dir ja wahrscheinlich das jüngste Gericht, von dem du ja Fan bist, wie wir wissen.
Ja, ja, natürlich. Also ja. Bei der Prozesstheologie fehlt mir völlig das jüngste Gericht. Aus dem Grund bin ich, oder das ist nicht der einzige, aber deswegen bin ich... Also deswegen nutze ich die Prozesstheologie eher als Brille, denn als dass ich ihr glaube, sozusagen, weil mir fehlt da zu viel, sozusagen, was mir verloren geht und so weiter. Aber das ist nicht unser Thema heute, sozusagen. Ich will nur sagen, dass
ich wäre jetzt fast dahin gegangen und hätte gesagt, also die Prozesstheologie kann auch vom jüngsten Gespräch richtig fehlen, aber
Ich finde gerade das ist nochmal sehr interessant, die geschaffene, den Kosmos als den Körper von, also den Körper Gottes zu begreifen. Und dann ist man auch wieder im künstlerischen Prozess drin. Ich finde das total faszinierend, dass wenn man diese Theologie durchdenkt, dass man eigentlich, dass es immer wieder das Bild ist, was sich anbietet, finde ich. Weil wenn du Kunst machst, machst du was Körperliches, ne? Grundsätzlich immer. Und man könnte, klar, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ja auch im Leben ganz viele andere kreative Handlungen gibt, die wir so machen, wie wir unser Leben gestalten, welche Lösungswege wir finden für Probleme in unserem Leben oder so, die Häuser, die wir bauen oder, keine Ahnung, die Krankheiten, die wir heilen oder so. Aber die Kunst ist halt ein super gutes Beispiel und das ist immer wieder so eine Analogie auch da in der Kunst. Da erschafft jemand, gut, vielleicht einen Text, vielleicht ein Bild, vielleicht eine Skulptur, vielleicht irgendwas, tanzt etwas oder irgendwas. Aber es hat eigentlich immer etwas mit dem Körper zu tun. Und es wird immer auch mit dem Körper wahrgenommen. Sogar Texte, die auf digitalen Geräten sind. Jetzt habe ich dein Buch hier zum Beispiel gerade auf einem digitalen Lesegerät hier so. Also man könnte sagen, der ist nicht wirklich da, dieser Text. Das sind jetzt also nur Daten irgendwie. Aber ich brauche meine Augen oder meinen Körper, um diesen Text wahrzunehmen, um den überhaupt denken zu können. Also immer wieder kommen wir auf diese Analogie, ne? Und das finde ich total interessant, dass man so Gott denken kann. Das ist total. Deshalb begeistert mich die als Künstler, diese Theologie, so, weil ich das Gefühl habe, ich habe da endlich mal so eine, Ich weiß, dass wenn ich künstlerisch handle oder irgendwas mache, als zumindest religiös gläubiger Mensch, empfinde ich das irgendwie auch was Spirituelles, sag ich mal. Ich nehme an, das geht euch auch so. Jay, wenn du Musik machst oder Marco, wenn du ein Gedicht schreibst oder so, vermute ich mal, wir haben ein Gespür dafür, dass das irgendwie spirituell ist, ne?
Ja.
Aber das zu begründen ist immer ganz schön schwierig, finde ich. Ja. Also da gibt es keine theologische Grundlage in dem Sinne, um das zu erklären, mir selber zu erklären, was ich da mache. Diese Theologie, die liefert mir das irgendwie. Und ich empfinde das irgendwie als befriedigend. Weißt du, könnt ihr das nachvollziehen? Jetzt irgendjemand, der jetzt nicht religiös ist, würde sie vielleicht sagen, ja, wieso? Okay.
Nee, voll, weil das ist.
Du hast Kunst und fühlst dich gut dabei.
Aber das ist eine Sache, die ganz, ganz auffällig ist, wenn man so Bücher von kreativen Menschen liest, die versuchen, über kreative Prozesse zu erzählen. Das wird ganz oft, ganz schnell irgendwie spirituell, fast esoterisch auf eine Weise, je nachdem, von wo die Person halt kommt. Und das ist mir ganz toll aufgefallen bei Benedikt Wells, ne? Der ist ja so ein Romanautor und der hat letztes oder vorletztes Jahr hat er so ein Erzählband rausgebracht, so übers Schreiben, so ähnlich wie auch das Stephen King, ne? Vom Leben und vom Schreiben irgendwie, wo er halt so. Und er zitiert da ganz, ganz viel, auch so solche anderen Bücher, auch dieses Stephen King Buch ganz viel, aber auch Elizabeth Gilbert, Big Magic und die Julia Cameron, Der Weg des Künstlers und sowas. Und der hat dann hinten so eine Aufzählung von Empfehlungen. Ne? Also wenn ihr das mochtet, ich habe hier ganz viel von und hier ganz viel von, die Idee kommt daher, könnt ihr euch alles mal durchlesen. Klammer auf, diesen ganzen spirituellen Quatsch, den müsst ihr euch natürlich immer wegdenken. Und dann habe ich so gedacht, das kann man natürlich so sehen, aber man müsste eigentlich ja schon mal kurz auf die Frage kommen, naja, wenn all diese Leute, von denen ich so viel ziehe aus der Beschreibung ihrer kreativen Prozesse, wenn die alle irgendwie bei Spiritualität landen, ist das doch irgendwie eine Spur. Ich muss der ja nicht folgen bis zum Ende, aber wenn das irgendwas ist, was fast alle gemeinsam haben in ihrer Beschreibung, ist da doch was.
Ja, ich meine, ist es nicht auch so, also ich meine, wenn man etwas kreiert. Und ich meine, und es gilt ja nicht nur für die Kunst, das gilt ja auch fürs Leben, auf der Arbeit, du kreierst einen Prozess, der irgendwas vereinfachen soll. So. Oder du sprichst mit jemandem und legst dabei bestimmte Dinge fest, die in Zukunft das und das bringen sollen. Also ich meine, das gilt ja eigentlich für alles. Es wird immer etwas geschaffen. Ne? Also es ist, unser Leben besteht daraus, Dinge zu erschaffen. Und die Kunst ist sozusagen, erinnert uns deswegen so sehr auch an die Schöpfung und an Gott, weil da eben etwas ist, was vorher noch nicht da war. Und was dann plötzlich da ist, ne, durch einen Prozess, wie auch immer, ein Bild auf der Leinwand, ein Song, ein Gedicht, eine Sonate, was weiß ich auch, so. Aber wie gesagt, das gilt ja auch für einen Gärtner. Und das gilt auch für einen Büroangestellten. Es gilt für ein kleines Kind, was sich die Schuhe bindet, die vorher nicht gebunden waren. Also immer ist nach einem Prozess etwas anders als vor dem Prozess. So. Und was ich damit sagen will, ist dieses, was wir an der Figur von Gott, dem Schöpfer, ja sehen, aus plötzlich entsteht eine Welt, Licht entsteht, Leben entsteht und so weiter. All das setzen wir im Kleinen jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde quasi, machen wir das nach. Ob bewusst oder unbewusst, auf irgendeine Weise. Nicht immer ganz so groß, dass wir gleich einen ganzen Sternenhimmel irgendwo hinzaubern. Aber keine Ahnung, wir machen eine Schüssel voll und essen das dann. Also jetzt sind ein bisschen blöde Beispiele, aber ihr wisst, was ich sagen will. Also ich finde dieses kreative, schaffende Moment steckt einfach in jedem Leben drinne. Dazu muss man nicht Michelangelo heißen.
Ja, richtig.
Ich finde, das ist eine Stärke dieser Idee, die Welt als Körper Gottes. Weil dadurch deutlich wird, ja, auf eine Weise ist das ganze Leben ein kreativer Prozess. Ich finde das dann spannend zu überlegen, was kann dann eigentlich Kunst sein? Also wenn alles Kunst ist, ist am Ende auch nichts Kunst. Aber vielleicht ist, das können wir mal drüber nachdenken, aber ich glaube, dass Kunst vielleicht die Funktion haben kann, aus den ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die es gibt, etwas hervorzuheben, etwas sichtbar zu machen, was, ich sag mal, eine gewisse Schönheit in sich birgt, also das Potenzial von Schönheit hat. So, ich weiß, Kunst muss auch nicht immer schön sein und so, das meine ich nicht. Und Kunst muss auch nicht verzweckt sein in dem Sinn, das nicht. Aber wenn ich so mal drauf gucke, was macht Kunst, scheint es mir schon so zu sein, dass Kunst irgendetwas sichtbar macht. Irgendetwas aus den vielen Möglichkeiten hervorhebt und sichtbar macht.
Ja.
Wie denkt ihr das?
Eine Gestalt gibt, ne? Wenn man so will.
Ja. Gilles Deleuze hat es auch geschrieben. Also Schönheit aus dem Chaos. Wobei Chaos dann verstanden ist, nicht als alles kaputt und doof, sondern eine unendliche Vielzahl an Möglichkeiten. Und was die Kunst dann macht, ist, sie setzt den kompositorischen Rahmen sozusagen. Also wie beim Fotografieren, das ist ein gutes Beispiel eigentlich. Du hast eine Welt vor dir, ne, mit lauter banalen Dingen. Und dann setzt du mit deinem Fotoapparat den Rahmen. Du rahmst also eine Szene ein und sagst, guck mal ein Bild. Ne? Und das ist im Prinzip das, was Kunst immer macht. Und witzigerweise wird ja genauso auch der Schöpfungsakt Gottes in den ersten Versen der Bibel beschrieben. Also aus dem Chaos entsteht etwas Neues. Das auch noch als Gedicht dann auch noch aufgeschrieben, weil es ein total penibel komponiertes Gedicht, ne, ist irgendwie auch eine Aussage. Ja.
Apropos Möglichkeit und Gedicht, mir ist, als ich so über unser Gespräch nachgedacht habe, ist mir wieder eingefallen, dass es gibt ein Gedicht von Emily Dickinson und da habe ich mir daneben geschrieben Prozesstheologie, weil es mich da beim Lesen irgendwann mal dran erinnert hat. Ich habe das auch schon mal bei Hossa Talk irgendwann vor 100 Jahren mal vorgelesen. Ich will es auch gar nicht vorlesen, aber das fängt an oder es geht eigentlich darum, dass sie so ihr poetisches, lyrisches Arbeiten da so ein bisschen beschreibt. Und die beschreibt dieses Leben mit dieser Arbeit und mit ihren Texten als so eine Art Haus oder als so ein Gebäude, in dem sie wohnt. Und das Gedicht fängt aber an mit dem Satz, ich wohne in der Möglichkeit, I dwell in possibility. Ne? Und dann wird dieses Haus eben beschrieben. Und das finde ich eigentlich, das fasst ziemlich gut zusammen. Ne? Du wohnst in dieser Möglichkeit und es kann in alle Richtungen gehen. Und so wie du gesagt hast, es liegt jetzt an dir, welche Form wähle ich, um so ein Snapshot aus dem Chaos irgendwie greifbar zu machen und sichtbar zu machen und fühlbar zu machen? Das ist ja im Grunde auch das, was Kunst auf eine spielerische Art und Weise tut. Ne? Ich sag, mal gucken, wenn wir hier drauf drücken und hier unten auch nochmal und wir machen das gleichzeitig und wir wiederholen das und machen das so vielleicht ungefähr in dem Tempo, wie unser Herz schlägt. Mal gucken, was das macht. Ne? Oder wir machen es ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer oder wir kleben das mal hier hin und sowas und dann merkst du, okay, oder wir bringen diese beiden Sachen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, mal ganz nah aneinander und merken, oh doch, die haben doch was miteinander zu tun. Und das ist es ja irgendwie. Und die Möglichkeiten sind ja schier endlos, sonst wird es ja auch nicht ständig neue Songs und neue Platten und neue Filme und neue Gedichte geben. Aber dem halt immer in dieser Möglichkeit zu wohnen und eine davon einzufangen, ne? Das ist, glaube ich, der Prozess dann irgendwie des Künstlers oder der Künstlerin.
Es soll auch keine Videos geben, wo Leute Mentos in Cola-Flaschen reinstopfen, zum Beispiel.
Ja, das hat dann Kunst auch wieder mit Wissenschaft zusammen.
Videos.
Ne?
Was meinst du?
Das hat ja Kunst dann auch ein bisschen mit Wissenschaft zusammen, ne? Wo du auch sagst, mal gucken, was passiert, wenn man das hier reinfallen lässt. Ach so, interessant.
Ja, das glaube ich sowieso, dass künstlerischer Arbeit immer auch was von Experiment und vielleicht sogar auch von Expedition hat irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, ein Kunstwerk ist wie so eine Raumkapsel, die man so rausschickt und sagt, mal gucken, wo du landest. Und das hat es wirklich mit der Wissenschaft gemein und auch irgendwie, wie Menschen leben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, nachdem ich dein Buch gelesen habe, Jason, irgendwie auch, wie Gott handelt. Also wir gehen einfach mal los, wir gucken, was passiert. Okay, das wollten wir jetzt eigentlich nicht, aber nur gut, dann handeln, gehen wir mal von hier weiter, weißt du, so. Nee, da wollten wir auch nicht hin, aber ich habe eine gute Idee, wie wir hier wieder rauskommen. Und im Prinzip so, bisschen Trial and Error, aber irgendwie auch gleichzeitig entsteht dabei ja auch was Schönes. Also es ist nicht ständig sozusagen das Löschen von Bränden und das Wiederaufbauen von kaputten Ruinen oder so, sondern komischerweise entsteht dabei was wahnsinnig Schönes, was aber irgendwie in der Form nicht unbedingt vorherzusehen gewesen war. Und das ist halt so geil, finde ich, an dieser Art, nicht nur über Gott nachzudenken, sondern auch über das Leben nachzudenken.
Weil ich finde, das passt voll gut auch zu den ganzen biblischen Texten, ne? Also so wie halt irgendwie die Bibel auch konzipiert ist, das, genau das, was du gerade gesagt hast. Oh, dann versuchen wir mal hier, dann merken wir, da müssen wir doch nochmal einen Umweg nehmen. Das ist jetzt hier doch nicht so ganz geglückt. Aber
ihr solltet kein so, König, wenn wir, ihr könnt alles machen, aber kein König. Wir wollen König. Ja, scheiße, okay, gut, dann.
Halt. Exakt, ja, genau.
Das, nehmen wir mal den König da. Ich habe euch doch gesagt, dass das nicht gut war. Okay, wir nehmen guten König. Ja, der ist auch nicht gut, okay. Weißt du?
Ja, genau. Das ist.
Ja,
und ich muss sagen, dieses Überraschungsmoment, was da drin steckt, ja, man weiß nicht, worauf es hinausläuft und was da entsteht und Umwege und Dinge, die nicht funktionieren, all das, finde ich, macht es gerade spannend. Und ich wollte es tatsächlich nicht eintauschen mit so einer Idee von man hat ein Fahrplan, der am Ende, also wie die Geschichte, wo du das Ende schon kennst. Hm. So, das, weiß ich nicht. Das ist nicht. Ich meine, es mag wahrscheinlich auch Geschichten geben, die so funktionieren, dass man am Anfang sagt, worauf es hinausläuft.
Na gut, dann ist auch eine Möglichkeit. Der Unterschied wäre quasi, die Reise ist das Interessante, das Spannende, ne? Der Weg, wohin. Stimmt. Also wenn du weißt, du willst nach Rom und ne, das Ziel steht fest, aber die Reise ist ja, du kannst verschiedene Straßen nehmen, du kannst hinten rum, vorne rum, alle Wege führen nach Rom, aber ich meine nur, dann ist das Interessante die Reise und nicht die Frage, wie es ausgeht. Also gibt ja viele Roadmovies meinetwegen, wo es nicht auf das Ende ankommt, sondern auf den Weg. So, und so würde ich zumindest meine eschatologische Hoffnung immer noch gerne hochhalten wollen, weil die Reise ja bleibt.
Also wir könnten sagen, wir fahren nach Rom, wir kommen auch irgendwann an, aber wir dürfen nicht die Autobahn benutzen. So.
Ja, genau.
Dann, okay, dauert länger. Aber wir kommen irgendwann an.
Ich habe gerade so überlegt, so nerdiger Gedanke, es gibt diesen Fantasy-Autor, Patrick Rothfuss heißt der. Der hat so eine Fantasy-Reihe angefangen. Ich glaube, es gibt 2 oder 3 Teile. Habe ich mit Begeisterung gelesen vor über 10 Jahren, 15 Jahren bestimmt, als das rauskam. Und der fängt so ein bisschen mit dem Ende an. Also das spielt halt in so einer Kneipe bei einem Unwetter und da treffen sich so zufällig Figuren, die da halt Zuflucht suchen vor diesem Unwetter und erzählen sich ihre Lebensgeschichte. Und die sind halt alle schon ein bisschen älter. Und dann fängt das eben mit der Lebensgeschichte von einem von denen an, als der noch ganz, ganz klein ist, ne? Als er ganz kleines Kind ist. Und dann wird das wahnsinnig langsam und detailreich erzählt. Und irgendwann ist das erste Buch zu Ende, ne? Und dann kommt das zweite, dann ist der so langsam schon ein Teenager, aber es ist immer noch wahnsinnig langsam und vor allem immer noch wahnsinnig weit weg von diesem Ende, weil irgendwann müssen sie dann ja bei diesem Sturm in dieser Kneipe enden, ne? Aber du hast das Gefühl, der muss halt noch 30 Bücher schreiben, bis das passiert oder einen ganz dollen Zeitsprung drin machen. Aber so wie das erzählt ist, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass sowas legitim ist in der Art, dass man einfach sagt, 15 Jahre später irgendwie, das geht eigentlich nicht. Und das wäre ja so auf das, was wir jetzt besprochen haben, total interessant. Also du hast zwar irgendwie schon ein Ende festgelegt, aber möglicherweise wollen die Figuren da gar nicht mehr hin, ne? Nach dem also der hat jetzt 4000 Seiten geschrieben, aber who knows, ne? Ist es ja interessant.
Der Typ hat als Calvinist gestartet und ist bei der Prozesstheologie kleben geblieben.
Das kann völlig passieren, ja.
Ja, scheiße, ey. Und dann bist du nämlich, was willst du dann machen, ey? Du hast,
weiter
vor allem, wenn du schon das Ende festgelegt hast, dann bist du ja, tja.
Ja, naja, wie gesagt, du kannst ja deine Figuren dann dahin locken. Du musst halt viele Brotkrumen ausstreuen, die dann finden müssen und die sie irgendwie auf diesen Weg bringen. Also das kann man
schon
machen.
Das ist halt die Frage,
also,
ne? ob das funktioniert. Ich, ja, ob das...
Ja, prozesstheologisch gibt es ja die feste Absicht Gottes. Also das, was Gott...
Oh, das passt
mit
ja doch
der
wieder
Schöpfung,
dann eigentlich ganz gut. Ja.
Das steht ja schon da. Das ist ja gegeben. Mhm. So, und man würde prozesstheologisch ja auch sagen, Gott hat einen verdammt langen Atem. Also nicht nur 30 Bücher, sondern der Gott,
ein paar Milliarden,
ist jetzt schon 13,7 Billionen Jahren, was weiß ich, keine Ahnung, Milliarden Jahre unterwegs, um diese Schöpfung hier hinzulocken. Aber da ist viel Geduld, viel langer Atem drin. Und
ich meine, stellt euch mal vor, der Paulus hatte recht, ne? Und der Gott hat wirklich zu dem gesagt, ich komme dann demnächst mal wieder. Und dann ist aber im zweiten Jahrhundert so viel in die Hose gegangen, dass der Gott gesagt hat, nee, shit.
Er hat gedacht, nee, also wenn das jetzt hier Staatsreligion
so
ist,
nicht.
Mit Empire und so, bin ich raus, sage ich dir euch ganz
und
ehrlich.
Und seitdem drehen wir Runde um Runde.
Ja, genau.
Und jetzt war er schon wieder fast wieder da und dann kam Donald Trump.
Es gibt...
Und dann sagt er, oh, fuck, schon wieder, ey. Oh.
Ich könnte es nicht verdenken.
Halt auch, es gibt Ideen, die das Ganze sogar noch größer sehen. Also die... in der Prozesstheologie wird ja auch gesagt, dass es nicht den einen Anfang gegeben hat. Also dieses Creatio ex nihilo, das Schaffen aus dem Nichts. Mhm. Da sagt die Prozesstheologie, nee, das macht keinen Sinn. Weil, also die Herleitung ist da. Wenn es stimmt, dass Gott in der Welt nur wirksam sein kann durch Kooperation, dann kann es keinen Moment gegeben haben, also wie sollte ein Schaffen aus dem Nichts kooperativ gedacht werden? Das funktioniert nicht. Mhm, also wenn Kooperation das Wesensmerkmal Gottes ist, theologisch würde man sagen, das ist Gottes Liebe, dann muss es immer auch eine Form von Gegenüber gegeben haben. Also Gott muss immer schon einen Körper gegeben haben. Deswegen, es muss schon immer eine Form von Welt gegeben haben, die irgendwie Teil des göttlichen Prozesses gewesen ist. Und dann gibt es eben die wilde Idee zu sagen, ja, was ist, wenn diese Geschichte unserer Welt, wenn das eben nur ein Versuch Gottes ist? Ja, vielleicht hat es viele davor gegeben, wo eben sowas wie Leben oder Bewusstsein und so weiter nicht funktioniert hat. So, und dann würde die Prozesstheologie auch sagen, auch dieser Prozess hier kann scheitern sozusagen, also sowas wie Klimakatastrophe oder was weiß ich, also das kann auch alles wieder ein Ende finden, aber es ist eben nicht das Ende des kreativen Prozesses.
So. Also sprich, aus den Trümmern der gescheiterten Geschichte schreibt Gott eine neue Geschichte und 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 eine neue. Genau. Ist also so.
Theoretisch denkbar.
Ja. Das ist alles denkbar. Ja, ich, wie gesagt, an der Stelle bin ich lieber traditionell, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das hilfreicher finde für mein persönliches Leben. Finde ich das etwas, wo, also ja, finde ich hilfreicher als am langen Ende sind es ja alles Spekulationen. Ne? Am langen Ende sind das alles Spekulationen und keiner kann tatsächlich sagen, wie es denn nun wirklich ist, sondern die eine Spur muss das denken, ne, weil Gott nur über Kooperation arbeiten kann. Genau. Und ich
bringe mal noch einen letzten Gedanken mit rein. Da bin ich mal interessant, fände ich mal spannend, was du da denkst oder was ihr denkt. Und zwar ist ein Argument, eschatologisch da anders zu denken, auch der Aspekt der Monotonie, so wird das da genannt. Also man könnte das sich so vorstellen, stell dir mal den Himmel vor, so diese neue Erde, und dann kannst du rumlaufen, ne? Kannst du dir alles angucken, hast ja ewig Zeit. Guckst du dir die Meere an, unterhältst Niemand dich stirbt. Mit allen Leuten, ne? Du hast ja ewig Zeit.
Ja.
So, und kannst alle Bücher lesen, kannst alles machen. So, und dann hast du das aber irgendwann mal alles gemacht. Du hast über alles geredet, was dir einfällt, du hast dir alles angeguckt, überall. Irgendwann, dann könnte es vielleicht auch ein bisschen langweilig werden, könnte es monoton werden. So, und dann die Frage, also wenn das aber dann sozusagen erst der Anfang der Ewigkeit ist, so, also schwierig. Und da wird eben dann gesagt, also es braucht einen kreativen Prozess. Ohne kreativen Prozess hast du Monotonie, und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. So, da wird dann gesagt, unser Bewusstsein, also unsere Subjektivität, ist tatsächlich auch endlich. Also unsere Geschichte, wenn sie im Bild haben willst, Gottes Sein ist wie das Meer. Und das Meer, das hat verschiedene Strukturen, hat Wellen und so weiter, die sind für eine Zeit da. Und dann ist es aber auch wieder weg, aber dann ist es immer noch im Meer aufgehoben. Und so sagt die Prozesstheologie, dass unsere Subjektivität wird nach dem Tod von Gott erinnert, so sagen die das, also wird Teil des inneren Gottes. Und dadurch auch ein Stück weit harmonisiert. Also das ist dann eben auch die Idee von Gericht Gottes, dass durch dieses Erinnern dann auch sowas wie Heilung, Gerechtigkeit, wie auch immer, entstehen kann. So, das ist mal grob angerissen, aber
ich würde gerne mal sagen, dass ich das irgendwie auch entlastend fänden kann.
Mhm.
Also die Vorstellung, es läuft nicht auf den einen Moment hinaus, sozusagen, wo dann alles geregelt wird, sozusagen. Sondern Gott könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, okay, das hat jetzt alles nicht so gut geklappt, wir fangen einfach nochmal von vorne an und nochmal von vorne an und nochmal von vorne an. Das würde nämlich wahnsinnig viel irgendwie auch Druck weg von uns nehmen. Also wir stehen ja gerade unter dem Druck, wir müssen es hier wirklich hinkriegen. Wir sind gerade kurz davor, die ganze Ökologie vor die Wand zu fahren, ne? Wir sind die letzte Generation, sagt die letzte Generation. Hm. Und wenn wir es nicht schaffen, haben wir verkackt. Und zwar episch, also geradezu kosmisch verkackt. So, ne? Hm. Und die Vorstellung, das klingt ein bisschen bitter, aber die Vorstellung, okay, es könnte sein, dass es das Ende der menschlichen Zivilisation ist, aber den Planet gibt es dann immer noch. Und wenn wir nur lange genug warten, gibt es dann auch schon irgendwann wieder eine neue Form von Leben oder so. Ich kann den auch erleichternd denken. Ich denke dann so, okay, es kommt auf uns nicht unbedingt so an. Die Geschichte geht irgendwie weiter. Und das Aber gleich, ganz, ja.
Ist das nicht quasi das, was sowieso jedes Leben erlebt? Also ich meine, jedes Individuum erlebt sozusagen das Ende seiner Wirksamkeit und seiner Möglichkeit, die Welt positiv oder negativ oder wie auch immer zu beeinflussen. So, und dann, und klar, und während dieses Lebensweges schaut man zurück und nimmt wahr, es gibt eine Geschichte dieser Welt und so weiter. Also das passiert ja milliardenfach quasi.
Das stimmt.
Also ich weiß nicht, mich tröstet mehr die Vorstellung, also die Vorstellung, dass das einfach ewig so weitergeht. Ne? Das wäre sozusagen quasi ein bisschen, könnte man vielleicht Nietzsches ewige Wiederkehr. Irgendwann dreht sich alles wieder, irgendwann dreht sich das Rad und dann kommt alles wieder sozusagen. Ne?
Ja, ja.
Das wäre eine Form vielleicht von dem, wobei das dann ja nicht sehr kreativ wäre. Aber anyway, egal. Also dieses endlose, es hört nie auf, finde ich, also für mich, überhaupt nicht tröstlich, sondern sehr, ja, ich träume lieber von dem Friedensreich, in dem Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. ihr wisst, was ich meine. Also ich leide so unter der Welt. Und ich bin ja eben kein Optimist, sondern eher ein Pessimist. Also ich sehe keine Möglichkeit, dass ich diese Welt jemals in dieses Friedensreich verwandeln könnte überhaupt. Aha. Dass ich ohne göttliches Eingreifen komplett verzweifle. Weil ich irgendwie denke, okay, das fuck, hoffentlich bin ich bald tot und hab den ganzen Scheiß hinter mir, weil mit dieser Welt geht's nirgendwo hin. So, also für mich ist der Trost aus dem Eschaton, dass dann Gerechtigkeit gesprochen wird, dass es Gericht gibt, dass es quasi Läuterung gibt und dass es dann hoffentlich ein anderes Sein gibt als das, was ich hier sehe, ist für mich maßgeblich eine meiner Überlebensstrategien, warum ich glaube, sozusagen. Ne? Also ich will nur sagen, also ich genau. Punkt. Aber das können andere vielleicht ganz anders fühlen. Das ist mir schon klar. Ich beschreibe nur, wie es für mich ist.
Ja,
deswegen.
Ja. Ja, ich habe ja auch nur beschrieben, wie ich das mir auch vorstellen kann für mich so, ne? Also als eine Möglichkeit. Genauso, irgendwo habe ich mal gelesen in einem schlauen Buch, eine Welt ohne Tod wäre ziemlich langweilig. Denn eine Welt ohne Sterben kann sich nicht weiterentwickeln. Das ist dann statisch, ne? Alles bleibt exakt so, wie es ist. Es gibt nichts verfällt mehr, alles bleibt einfach. Das ist dann der Stillstand. Ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen möchte, in so einer Wirklichkeit zu leben, wo alles dann einfach stillsteht und zwar für immer. Also, das wird zwar sozusagen in der Bibel als die große Utopie beschrieben, aber wenn ich mir so drüber nachdenke, wie das sich so anfühlt, so sag mal 2-3 Ewigkeiten, weiß ich gar nicht, ob das so ein positiver Gedanke ist. Ne?
Na gut, aber es ist ja, wäre ja die Frage, ist das, muss man das stillstehend denken? Oder ist, also nach einem Quantensprung gibt es ja auch nicht nichts, sondern es gibt eine neue Ebene. Eine neue Ebene, von der man anders.
Gut, vielleicht ist irgendwie ausgeht. Eine andere Form von Veränderung dann möglich.
So stelle ich mir das vor, aber wie gesagt, es ist ja alles nur, also ich würde gar nicht sagen, dass die Kreativität dann aufhört. Das gehört so zum Wesen Gottes und die Liebe. Ich glaube nicht, dass das, was wir Eschaton, also die Hoffnung auf das Eschaton, auf das Friedensreich, stelle ich mir nicht wie den Monolithen aus 2001 vor, sondern als was sehr pulsierendes, wachsendes, lebendiges und so weiter. Also halt ohne die Minus. Die Minusseiten. Könnte natürlich sein.
Also, was ich die Prozesstheologie oder die, dass man die Wirklichkeit so betrachtet auf diese Art, vielleicht verstehe ich das falsch, aber das kommt mir so vor, als würde man eben alles, was unsere Wirklichkeit beinhaltet, eben auch das Schreckliche sozusagen hernehmen und am Ende sagen, es ist aber doch irgendwie gut, es passiert viel Schlimmes, viel Leid. Mit Leid beschäftigt sich die Prozesstheologie ja auch viel und versucht das zu erklären und versucht das in Einklang zu bringen mit einem guten Gott und so weiter. Das heißt, das ist irgendwie mit darin enthalten, ist nicht irgendwie blauäugig oder so oder verschönt, aber irgendwie wird dann doch immer noch gesagt, es entstehen gute neue Dinge heraus. Ich finde das einen schönen Zugang zu der Wirklichkeit sozusagen, ne? Also eben nicht nur irgendwie Decke über den Kopf warten, bis es endlich vorbei ist, der Scheiß.
Ja, das verstehe ich. Ja.
Ne, das ist ein positiver, eben ein schöpferischer Zugang. Das gefällt mir wahnsinnig gut so. Und finde ich auch ungewöhnlich, einen ungewöhnlichen Zugang einer Religion, die viele Religionen versuchen ja irgendwie das hier und jetzt dann doch zu überwinden, ne? Als wäre das eben etwas, wo man eben durch muss. Und vielfach ist es ja auch so, millionenfach auf der Welt ist es so. Leute müssen da gerade irgendwie durch ihre Wirklichkeit. Und trotzdem versucht das ja auch diese mit Leid behaftete Wirklichkeit als etwas Schönes und etwas eben schön Schöpferisches zu denken, was mir halt eben besonders gut fällt.
Da bin ich wieder voll im Boot übrigens.
Ja, ja.
Also als Bewältigungsstrategie für die Wirklichkeit finde ich die Prozesstheologie sehr hilfreich.
Ja, ja.
Sie tröstet mich nur nicht.
Ja, ich verstehe den Punkt. Ich glaube, bei mir dieses existenzialistische oder vielleicht auch nihilistische, so dieses ich sag's mal so, das Konzert deines Lebens hat irgendwann ein Ende. Das ist halt so. Und das so im doppelten Sinn. Also wenn du deine absolute Lieblingsband, wenn du dieses Konzert dir geben kannst. Ich hoffe ja, das ist immer nochmal für mich den Moment mit, nicht mit Kurt Cobain, aber mit
das wird schwierig, ja.
Mit den Foo Fighters gibt. So. So, aber dieses Konzert, ja, das wird ein Moment sein. Es ist, und der Moment, der wird aber vielleicht dadurch nicht schlechter oder weniger intensiv, dadurch, dass er endlich ist, dass es eben nicht nur noch Foo Fighters gibt sozusagen.
Dadurch wird er sogar intensiver. Dadurch
Das ist meine Interpretation auch generell aufs Leben. Also deswegen, für mich zieht dieses Nihilistische nicht, wenn es zu Ende, wenn es ein Ende hat, dann ist es sowieso alles sinnlos, sondern ich würde sagen, nee, dass die Endlichkeit führt doch eigentlich dazu, dass ich im Moment leben will und dass dieser Moment auf einmal etwas sehr, sehr Kostbares wird.
Ja, und, wenn man so von dieser hedonistischen Seite kommt, stimme ich dir völlig zu. Aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass die Welt einfach furchtbar ist. Dass Menschen unterdrückt werden und vergewaltigt werden und Kinder ermordet werden und alles Mögliche. Also die Welt ist einfach furchtbar. Und wenn das immer so nur so weitergeht, wenn das die einzige Form ist, in der die Welt existiert, ja, dann ist das halt so. Dann müsste man sich damit abfinden und dann kann man gucken, dass man ein paar Euro spendet, damit es dem einen ein bisschen besser geht. Aber dann würde das halt nie ein Ende dessen bedeuten. Und damit kann ich nicht leben. Das wäre für mich furchtbar. Deswegen hoffe ich auf das Eschaton. Deswegen hoffe ich auf die Wiederkunft Christi, die auf den jüngsten Tag, auf das Gericht, dass es irgendwie endet. Dass diese furchtbare Welt
bösen Einhaltgebieten geboten wird.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Mhm.
Ja.
Und damit meine ich, und damit schließe ich mich auch mit ein. Ne? Also ich meine das gar nicht nur Finger zeigen, sondern ich, ja genau, anyway.
Vielleicht einen Gedanken noch. Ich glaube, diesen Move kann ich tatsächlich auch prozesstheologisch denken. Einfach deswegen, weil auf eine Weise das Böse zwar eine Konstante sein wird, weil es immer einen offenen Prozess gibt, aber auf einer anderen Weise ja auch ein Ende findet. Also ein Trump, ein Epstein und so weiter, ich selber, wir alle werden ein Ende finden. Und deswegen ist auf dieser Weise eben auch der Schaden begrenzt. Und gleichzeitig... Ja,
erklär das mal meinen Opfern oder den Opfern von Trump oder von dir oder von sonst wem. Also ich denke von den Opfern her. Also nicht nur davon, dass irgendjemand böse Taten tut. Ja, die enden, wenn derjenige sie nicht mehr tun kann. Aber ich denke an die Opfer, die halt mit dem Schaden leben müssen und dann sterben sie auch irgendwann. Und dann wäre ja okay. Quasi, nein, das ist nicht okay. Also, ne, also die, ich finde, die Prozesstheologie hat für mich einfach keine Antwort auf die, auf das Schrecken der Opfer. Also, oder ich kann sie nicht sehen.
Keine Lösung.
Sozusagen. Ja, genau, keine Lösung. Mhm. Ja. Und die hat das jüngste Gericht. Deswegen finde ich das besser. Als Idee. Als Hoffnung. Als Trost.
Mhm. Schlussrunde? Oder gibt es noch irgendwas Wichtiges zu dem, was gerade Thema war? Noch irgendein Hinweis? Sonst würde ich vielleicht gerne mal auf die Meta-Ebene zurückgehen und sagen, oder fragen, wie sinnvoll.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen arg von der Kunst abgekommen gerade, ne?
Genau, da wollte ich gerade wieder ein bisschen hin zurück. Aber das ist ja auch okay, weil wir reden ja auch über Theologie. Aber braucht Kunst eine Theologie? Wäre vielleicht so eine abschließende Runde. Also wir sind, was heißt sinnvoll? Ich habe mich gefreut, sage ich.
Theologie
mal so.
Braucht auf jeden Fall Kunst, finde ich.
Okay, das ist ein anderer Ansatz, ja.
Mhm. Also ja, einfach
das wäre mal so die, keine Ahnung, Schlussrunde. Also wie.
Genau, also Theologie braucht auf jeden Fall Kunst, weil sonst Theorie, Theologie nur aus Vernunftzusammenhängen, Argumenten besteht. Und Kunst ist sozusagen der Versuch, Leben anders fassbar zu machen. Und deswegen braucht meines Erachtens Theologie Kunst, um das, was sie ausdrücken will, was man nicht in Sätzen ausdrücken kann, was die Theologie versucht, fassbar zu machen auf eine andere Art und Weise. Das ist, finde ich, die große Chance, die die Kunst der Theologie anbieten kann, dass sie andere Gefäße hat als nur vernünftige Argumente sozusagen, ne? Die, aus denen man anders trinken kann, sage ich jetzt mal, andere Gläser. Das ist die große, deswegen braucht die Theologie unbedingt die Kunst, weil sie sich sonst verrennt. Ob die Kunst die Theologie braucht, würde ich sagen, nö, wozu?
Ich würde auch sagen, die Kunst ist ja für die Theologie auch dann nicht nur die Illustration, ne, oder die Dekoration oder die es nochmal ein bisschen anders in anderen Worten und in anderen Formen darstellt, sondern die Kunst tut ja das, was die Theologie da vielleicht irgendwie so abstrakt versucht zu erzählen, macht ja das schon die ganze Zeit, ganz praktisch und manchmal auch ganz körperlich, ne? Das ist ja nicht nur so könnte das übrigens aussehen, sondern das ist ja, also das ist ja im Grunde der Kern von dem, worüber wir gesprochen haben, so dass da besteht die Parallele, dass die Kunst das die ganze Zeit schon macht und dass das mehr ist als nur eine Metapher irgendwie, dass man es daran sehr gut ablesen kann, was die Theologie eigentlich meint, so auf eine Weise. Und ob jetzt die Kunst die Theologie braucht, würde ich auch sagen, so um das zu tun, was sie halt tut, wahrscheinlich nicht. Aber andererseits fällt mir schon auf, dass die Kunst ja oft auch über sich nachdenkt, ne, wie sie überhaupt zustande kommt und wo sie überhaupt herkommt, die Ideen. Ja. Und da wird es zumindest interessant, finde ich.
Ich glaube, Kunst hat erstmal keine Funktion. Das macht ja Kirche und Glaube häufig, dass sie so Kunst vereinnahmt und dann für eigene Zwecke dann verwendet. Kapitalismus macht das genauso. Also das Schöne ist heute ja ganz, ganz häufig das, was sich gut verkaufen lässt. Oder Schönheit ist das, was dir im Kapitalismus einen Vorteil schafft. Und ich glaube, da ist es cool, wenn sich Kunst dagegen wehren kann. Für mich hängt das aber sehr, sehr stark auch mit Glaube zusammen. Also wenn es am Ende wirklich darum geht, aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die es gibt, irgendetwas raus, also hervorzuheben, was diesen Lebensprozess in eine gute Richtung, der Mehrwert bringt, der mehr Verbundenheit, mehr Fühlen, mehr Intensität und so weiter, mehr allgemeines Wohlbefinden, das ist die zentrale Kategorie da in der Prozesstheologie. Wenn das gefördert wird, dann, also mir fällt es ein bisschen schwer auch zu sagen, was ist dann Kunst und was ist dann eigentlich Lebenskunst, wenn man so will. Mhm. Aber jetzt mal auf einen klassischeren Kunstbegriff bezogen, würde ich sagen, Kunst kann dann eine Ausdrucksform sein, davon im kreativen Prozess zu sein.
Hm.
Etwas, was eben nochmal deutlicher explizit Dinge sichtbar macht.
Mhm. Mhm. Genau.
Genau. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ich habe bei der Prozesstheologie das Gefühl, dass sie wirklich in weiten Teilen die Wirklichkeit ziemlich gut beschreibt. Und ich finde es interessant, dass die Kunst das irgendwie sehr anschaulich macht. Also das heißt, hier treffen zwei Wirklichkeitsverständnisse sozusagen aufeinander. Die Theologie versucht das natürlich zu formulieren, so, und zu beschreiben. In der Kunst lässt sich das erleben, dass es tatsächlich funktioniert. Das finde ich faszinierend daran. Mhm. Und deshalb finde ich den Dialog zwischen den beiden sehr spannend. Also zwischen der Theologie und in dem Fall der Prozesstheologie und der Kunst. Ich habe das Gefühl, die Prozesstheologie kann der Kunst besser, also verstehen, also helfen, sich selbst besser zu verstehen. Ich glaube, und zumindest für mich als Künstler ist es wichtig, nicht nur einfach künstlerisch zu handeln, sondern selber auch zu verstehen, warum ich das eigentlich mache. So im Rückblick. Hm. Was habe ich da eigentlich gemacht? Welchen Sinn hat das? Welchen Wert für meine Wirklichkeit, meine Lebenswirklichkeit, für die Wirklichkeit der Gesellschaft hat das eigentlich so? Das finde ich wichtige Fragen, weil das dann auch wieder die Art und Weise beeinflusst, wie ich in Zukunft weiterarbeite. Ne? Und gleichzeitig könnte die Kunst auch gläubigen Menschen ein bisschen helfen, so Dinge zu verstehen. Guck mal, so kannst du dir Gott vorstellen. Das könnte gerade in deinem Leben passieren. Und das finde ich total interessant. Und in dieser Form taucht Kunst jedenfalls so in meinem Gläubigkeitsumfeld nicht auf. Ne? Also man erhofft sich von der Kunst Illustration, von theologischen Wahrheiten, von denen alle sagen, ja, so muss es dann wohl sein, mal das mal, irgendwie so. Aber das umgedreht zu sehen, also einen künstlerischen Prozess zu beschreiben, den man auf den ersten Blick gar nicht versteht und dann sagt, guck mal, dies und das ist hier gerade passiert. Und das ist übrigens auch ganz ähnlich, wie Gott in dieser Welt handelt. Das finde ich dann, das hat dann irgendwie auch eine theologische Kraft sozusagen. Ne? Also, dass dann Dialog stattfindet, das finde ich schön. So. Genau. Notwendig, weiß ich nicht. Aber hilfreich auf jeden Fall schon. Ja.
Ja. Ja gut, die Frage war ja, braucht das eine das andere? Mhm.
Stimmt. Genau.
Ich finde, der Dialog das ist auf jeden Fall sehr erhellend. Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass Kunst manchmal Theologie ist. Ne? Halt eine andere Form. Also nicht Kunst drückt Theologie aus, Mittel, um einen Text zu singen, so, sondern Kunst ist unter Umständen eine theologische Aussage.
Mhm. So. Ah, ja,
voll. Siehst du, was ich meine? Also,
100%ig, ja.
Genau, und deswegen.
Aber eben nicht dadurch, dass das, was so der Inhalt des Kunstwerkes ist, ne?
Doch, also,
ja, genau. Genau, also.
Genau. Kann, also aber nicht, muss nicht.
Kann, aber muss
genau,
nicht.
Genau, kann, aber das meinte ich gerade. Also nicht weil der Song sagt, Jesus liebt dich und du bist wunderbar gemacht, ist das eine theologische Aussage, sondern. Bach! da gibt's keine Worte so und das meine ich, also Kunst hat theologische Aussage, will ich so sagen, auch wenn sie nicht in Sätzen geformt ist, die vernunftmäßig eine Aussage tätigen, sondern sie machen ja was greifbar. Also Kunst macht etwas greifbar, stellt etwas in die Mitte, wie Jason gesagt hatte, aus den 1000 Möglichkeiten hebt Kunst etwas hervor. Und ich finde, ja, das hat was mit Theologie zu tun, will ich nur sagen. Das ist natürlich immer leichter, einen theologischen Satz sich anzugucken und sich zu überlegen, ja, was sagt der denn und was folgt daraus, als wenn ich mir ein Bild angucke, ein abstraktes, und mich frage, ja, was sagt das denn und was folgt daraus? Ist schwieriger, ist schon klar. Und trotzdem würde ich das nicht einfach voneinander trennen.
Mhm.
Ich finde so auf so einer, jetzt auf so einer abstrakten Ebene kann ich das total gut denken, ne, die beiden so gegenüberzustellen und zu fragen, braucht das eine das andere oder überschneidet sich's irgendwie auch? So für mich persönlich finde ich das nur ganz schwer zu trennen. Da würde ich sagen, also so mein Kunstschaffen ist so durchdrungen auch von meiner Theologie und meine Theologie auch so von meinem Kunstverständnis und von meiner Arbeit auch als Künstler, dass ich da nicht genau weiß, wo die Grenze verläuft. Und ich kann auch nicht das so richtig definieren, so jetzt vollführe ich eine Handlung irgendwie als glaubender Mensch und jetzt gehe ich wieder zurück zu meiner Arbeit, genau. Und jetzt bin ich wieder Künstler. Also ich mag eigentlich diesen Dorothee-Sölle-Ansatz da total gern. Ja, sondern ich glaube, du hast den auch mal irgendwo zitiert gehabt, ne? Also so, ich benutze die Worte, ich glaube, sie sagt schreiben und beten oder dichten und beten so synonym, als meinten sie dasselbe. So, weil ich gar nicht weiß, wo hört das Beten auf und wo fängt das Schreiben an und umgekehrt irgendwie. Und so empfinde ich das auch ganz stark irgendwie.
Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Finde ich auch. Ja. Wobei eigentlich gebührt das Schlusswort ja dem Gast.
Das stimmt.
Das stimmt. Ja, so. Und hast du
sag noch, was Schlaues.
Sag mal was Schlaues.
Sag noch was Schlaues.
Oh Mann. Es war mir ein Fest.
Schön, dass du da warst, ja, so.
Ja. Sehr schön.
Cool, dass wir es endlich gemacht haben.
Genau. Juhu.
Und ihr, liebe Zuhörenden, wir hoffen, dass ihr das fruchtbar und erquicklich gefunden habt. Vielleicht haben die üblichen Verdächtigen zugehört und haben gedacht, worüber reden die denn heute? Vielleicht haben sich ein paar andere Leute, neue Leute reingeklickt, die gesagt haben, oh, das ist aber ein spannendes Thema. Da höre ich mir auch mal einen Kunstpodcast an. Jedenfalls schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und zwar werden wir da mit Marlies von der Blue Box aus Berlin sprechen. Ja. Da reden wir, da geht es nochmal so richtig rein ins Praktische. Da erfahren wir, wie Kunst und Theater und Musik und so weiter Jugendlichen dabei helfen, ihren Alltag besser zu bewältigen. Das wird ein spannendes Gespräch. Aber für heute verabschieden wir uns von euch. Und Jason, du hast ja vorhin noch nicht mal gewusst, wie unser Podcast mittlerweile heißt. Deshalb kennst du das Abschlussritual vielleicht gar nicht.
Was
oder?
Aber sehr gut zur Folge passt, finde ich.
Ja, das total. Stimmt. Das stimmt.
Ja.
Also einer von uns sagt, was sagen wir dem Tod? Und die anderen sagen, nicht heute. Genau. Und ich werde uns da jetzt mal reinleiten in dieses Ritual, verehrte Anwesende. Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Genau.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.